Lebenswerk, der Podcast der Ordensspitäler Österreichs. 23 Ordensspitäler, 22.500 MitarbeiterInnen, 2 Millionen PatientInnen pro Jahr und über 230.000 Operationen. Die österreichischen Ordensspitäler sind ein wichtiger Partner der Bundesländer in der medizinischen Versorgung. Aber wer steckt hinter all diesen Zahlen? Hier kommen Menschen zu Wort, die einen besonderen Geist leben und jedes Ordensspital zu einem Ort der menschlichen Zuwendung und der Hoffnung machen. Hier kommen Menschen zu Wort, die Verantwortung tragen, Entscheidungen treffen, wenn es sein muss, auch anecken, aber immer mit dem Blick auf das Wunder des Lebens. Hier ist Lebenswerk, der Podcast zum Mitdenken.
Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebenswerk, dem Podcast der Ordensspitäler Österreichs. Mein Name ist Alexandra Laubner-Gadowski und ich freue mich, Sie als Moderatorin durch den Podcast begleiten zu dürfen. Schön, dass Sie wieder zuhören. Heute geht's in unserer Episode um künstliche Intelligenz und Digitalisierung. Beides ist längst kein Zukunftsthema mehr und KI und Digitalisierung sind schon längst in unserem Gesundheitswesen angekommen, oft unbemerkt im Hintergrund, aber auch ganz konkret im Behandlungsalltag. Doch was bedeutet das eigentlich für Patientinnen und Patienten, für die Ärzteschaft und auch für die Organisation von Krankenhäusern? Wo bringt KI echte Fortschritte und wo braucht es klare Grenzen? Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen Johanna Rohrhofer. Sie ist Leiterin des Innovationsmanagements der Vincent-Gruppe. Und mit Primar Dr. Christian Neumann, der Leiter der Radiologie und Nuklearmedizin im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien. Schön, dass Sie da sind. Ich würde gerne mit dem großen Bild starten, Frau Rohrhofer. Wie viel KI passiert eigentlich heute in den Ordensspitälern Österreichs, ohne dass Patientinnen und Patienten das überhaupt bemerken?
Die Ordensspitäler in Österreich sind wichtige Innovationstreiber und zeigen, wie die Digitalisierung im Gesundheitswesen funktionieren kann. Ich komme gleich auf die Frage, wie viel KI auch passiert, ohne dass es der Patient mitkriegt. Aber mir ist wichtig noch zu sagen, wir als Ordensspitäler sind hier Innovationstreiber und wir werden in Zukunft ganz systematisch KI einsetzen. Also das ist uns wichtig. Aktuell ist mir auch noch wichtig, dass wir unterscheiden zwischen KI-Systemen im täglichen Büroalltag. Das heißt, wo unterstützt uns KI jetzt schon in unseren administrativen Tätigkeiten, wo wir Informationen leichter auch auffinden können oder in unserer Kommunikation mit den Patienten. Da haben wir bereits einige Tools auch im Einsatz. Und das andere Thema ist KI-Systeme im medizinischen Alltag. Auch da haben wir schon KI-Systeme im Einsatz. Das sind jene Systeme, die direkt mit dem Patienten in Kontakt sind, bei der Diagnose zum Beispiel oder bei der Therapie. Und da haben wir natürlich unterstützende Systeme bei der Bilderkennung, bei der Diagnostik. Das sind so unsere Bereiche.
Wie kann man sich das jetzt im medizinischen Bereich mal vorstellen? So, wenn Sie uns einen Blick hinter die Kulissen gewähren.
Wir haben zum Beispiel ein neuartiges System, das bei der Darmkrebsdiagnose unterstützen kann. Dieses System haben wir zum Beispiel im St. Josef Krankenhaus in Wien und im Ordensklinikum Linz im Einsatz. Also das ist noch so in der Testphase, also sind wir auch in Studienprojekten dabei, unterstützt dabei, kleinste Veränderungen frühzeitig zu identifizieren, dass Darmkrebs eben frühzeitig diagnostiziert werden kann. Ein zweites System haben wir auch im Einsatz, wenn es darum geht, nosokomiale Infektionen zu prognostizieren.
Was ist das konkret?
Das ist so der Krankenhauskeim, wird er auch genannt. Dieses System unterstützt uns, aus den Patientendaten herauszufinden, welche Patienten wahrscheinlich eine derartige Infektion bekommen werden. Das ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, die das System anstellt. Das System warnt dann unsere Mitarbeiterinnen und zeigt, Achtung, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass dieser Patient erkrankt.
Jetzt haben Sie gesagt, medizinischer Bereich, einerseits auch organisatorischer Bereich oder auch für die Patienten, Patientinnen. Wo sehen Sie aktuell Nachholbedarf?
Ja, also Nachholbedarf. Ich habe schon gesagt, ich glaube, dass Digitalisierung auf einem guten Fundament in den Ordensspitälern steht. Wir brauchen die Digitalisierung, um KI-Systeme wirklich bestmöglich einzusetzen. Und ich glaube, der Nachholbedarf liegt darin, Daten und Prozesse zu optimieren, weil ein KI-System funktioniert nur dann, wenn es eine hohe Datenqualität hat und auch wenn die Prozesse stimmen. Das beste KI-System, das auf einen schlechten Prozess aufgestülpt wird, wird zu einem Mehraufwand führen, auch bei den Mitarbeitern und auch dann zu einer hohen Komplexität und wahrscheinlich auch zu einer Unzufriedenheit bei den Mitarbeitern, aber auch dann vielleicht bei den Patientinnen. Und ich sehe auch Nachholbedarf darin, dass wir unsere Mitarbeiterinnen gut abholen, wie sie KI einsetzen können und auch natürlich, wo die Grenzen der KI sind. Weil KI-Anbieter versprechen zurzeit sehr vieles, aber die KI hat auch ihre Limitationen.
Wo erleben Sie aktuell den größten Aha-Effekt im Krankenhausbetrieb?
Wo erlebe ich den größten Aha-Effekt aktuell? Ist, ich habe es vorhin schon ein bisschen angesprochen, wie hoch die Erwartungen aktuell an die KI-Lösung ist. Aktuell wird alles mit KI gelöst und unsere Mitarbeiter haben eine große Erwartungshaltung dem gegenüber, wo sie überall Entlastung bringen wird. Aber die Lösungen müssen auch sauber implementiert werden. Und das ist immer ein kleiner oder bis hin zu einem großen Change-Prozess im Unternehmen. Wir müssen da Prozesse umgestalten. Wir müssen schauen, haben wir alle Daten, die das System braucht, in einer ausreichenden Qualität? Und wenn wir das haben, dann kann KI auch wirksam werden. Für mich auch spannend ist, dass KI auch ganz ruhig plötzlich wieder Zeit schenken kann, wenn man sich vorstellt, man kann so eine Dokumentation im Büroalltag viel einfacher erstellen und dann gibt sie uns wieder Zeit zurück. Das ist so ein Aha-Moment, wo ich denke, da hat sie gut unterstützt und wo ich auch von meinen Kolleginnen höre, da unterstützt sie gut. Spannend ist aber auch der Gegeneffekt, den es auch gibt, der heißt in der Fachsprache AI Slop. Also früher hat man oft kurze, prägnante Antworten auf eine E-Mail gekriegt. Jetzt unterstützt die KI beim E-Mail-Schreiben und man kriegt oft ganz lange, sehr korrekte E-Mails, die aufgebauscht sind, inhaltlich korrekt, aber man hätte es auch einfacher sagen können. Und da fällt mir dann immer das Zitat ein, lieber Freund, entschuldige meinen langen Brief, für einen kurzen hatte ich heute keine Zeit. Auch das macht die KI jetzt sehr häufig, wenn sie bei dem E-Mail-Schreiben unterstützt. Plötzlich wird alles lang. Und alles mehr.
Wie verändern KI und Digitalisierung ganz konkret den Arbeitsalltag von Ärztinnen und Ärzten und auch in der Pflege? Und Sie haben eh gesagt, manchmal wird es einfacher, manchmal wird es auch komplexer. Wird es einfacher oder zunächst eher komplexer?
Also die Erwartung ist, dass die Digitalisierung und die KI langfristig das medizinische Fachpersonal und das Pflegepersonal deutlich entlastet. Aber ich bin überzeugt, in dieser Übergangsphase wird vieles erst einmal komplexer. Komplexer für die Organisation, komplexer aus technischer Sicht, also auch aus IT-Infrastruktursicht und auch komplexer aufgrund der Unternehmenskultur oder der Kultur der Mitarbeiter. Nicht jeder steht mit voller Überzeugung hinter allen KI-Anwendungen. Wo wird sich jetzt der Arbeitsalltag unserer Medizinerinnen und unserer Pflegekräfte verändern? Digitalisierung und KI kann unterstützen bei der Dokumentation. Wir hören das immer wieder, wie aufwendig Dokumentationsprozesse sind. Und da kann sie auch gut unterstützen. Das heißt in der Spracherkennung und dann in der Zuordnung oder in der Generierung von Arztbriefen, da kann sie unterstützen. KI kann auch unterstützen in Prozessen wie der OP-Planung oder der Personaleinsatzplanung. Das heißt, auch die Dienstpläne, die sehr zeitaufwendig sind, können durch KI zeiteffizienter erstellt werden. KI kann auch helfen in der Diagnostik. Dann wird eine Diagnose schneller getroffen. Das ist zum Beispiel bei der Bildgebung der Fall, oder sie kann auch Muster in Werten erkennen oder generell in Befunden, wenn sie quasi Daten über eine Historie eines Patienten hat, dann kann sie leichter Muster erkennen. Das kann uns zum Beispiel auch helfen, wenn wir seltene Krankheiten diagnostizieren, dass wir die früher erkennen. Da kann KI unterstützen. Auch die Pflege wird entlastet. Ich war gerade auf einem Kongress für die Pflege und da habe ich mir ein Bett angeschaut, das intelligente Pflegebett, wo Sensorik unterstützt, vorgegebene Werte zu erheben und auch dann gleich in die Dokumentation aufzunehmen. Also es ist nicht nur, dass ein Sensor einen Wert erhebt und dann in die Doku reinspielt, sondern und man muss das händisch reinspielen, sondern es ist ein durchgehender Prozess. KI kann uns auch helfen, zum Beispiel das Thema Sturz ist auch ein großes Thema in der Sturzprävention. KI erkennt Bewegungsmuster und kann hier frühzeitig unser Pflegepersonal warnen, hier stimmt was nicht mit diesen Patienten. Was mir aber auch ein Anliegen ist, ich glaube, KI kann unseren Alltag auch erleichtern dadurch, dass sie Informationen, die aktuell in unterschiedlichen Datensilos oder Informationsinseln gespeichert sind, besser verknüpft wird. Aktuell arbeiten unsere Medizinerinnen interprofessionell schon gut zusammen mit den Radiologen oder mit den Physiotherapeuten. Das funktioniert recht gut. Es würde noch besser funktionieren, wenn wir auch auf diese Datensilos besser zugreifen könnten. Und wenn uns eine KI schon viel intelligenter unterstützen kann im Rausfiltern der Informationen, die jetzt ein Physiotherapeut zum Beispiel braucht oder die jetzt der Mediziner in diesem Moment, wo er am Krankenbett steht, quasi braucht. Da kann sie auch unterstützen. Und langfristig würde das dazu führen, dass wir eine durchgehendere Betreuung oder Begleitung auch vom Patienten haben. Also wir können ihn dadurch optimal auf einen Aufenthalt im Krankenhaus vorbereiten. Wir können ihn dann optimal durch diesen Aufenthalt begleiten und wir müssen nicht zum Beispiel Fragebögen mehrfach ausfüllen lassen oder Ähnliches. Und wir können ihn auch dann zu Hause nachbetreuen. Auch da kommt Digitalisierung ins Spiel. Wir haben auch Telemedizin-Angebote, wo wir sagen, der Patient muss nicht mehr immer ins Krankenhaus kommen. Wir versuchen auch, telemedizinisch zu unterstützen.
Jetzt haben Sie schon sehr viele Beispiele genannt, was aktuell schon möglich ist, wie das intelligente Pflegebett, also sehr beeindruckend. Wenn Sie so einen Wunsch frei hätten, welche Anwendung sollte in den nächsten 5 Jahren unbedingt Ihrer Meinung nach flächendeckend im Krankenhausalltag angekommen sein?
Flächendeckend wünsche ich mir nicht noch mehr KI-Lösungen und noch mehr neue Tools, sondern ich wünsche mir zuverlässige Tools, weil das ist auch immer so ein Thema. Wir brauchen zuverlässige KI-Systeme, die mehr Entlastung schaffen bei unseren Mitarbeiterinnen und einen hohen Patientenmehrwert bringen. Wenn ich an flächendeckend denke, dann habe ich sofort im Kopf, ich möchte etwas haben, was nicht nur in einem Spezialbereich wirkt oder in einem Krankenhaus wirkt, sondern ich möchte etwas haben in 5 Jahren, das im intramuralen und im extramuralen Bereich einsetzbar ist. Und da sind wir tatsächlich bei der Dokumentation und dem Zugang von Daten. Ich möchte, dass wir auf die Informationen, die unser Patient freigibt, wirklich ganzheitlich zugreifen können und so wirklich für die Person die bestmögliche Medizin anbieten können und ihn wirklich auch bei diesen Gesundheitsfragen, wo er oft sehr sensibel ist, auch gut unterstützen können.
Ja, vielen Dank, Johanna Rohrhofer, für diesen ersten Überblick. Und bevor wir uns gleich noch den ethischen Fragen widmen, schauen wir jetzt dorthin, wo KI schon ganz konkret auch in den Ordensspitäler im Einsatz ist. Primar Dr. Christian Neumann, Leiter der Radiologie und Nuklearmedizin im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien, wird uns jetzt direkt in die Praxis führen. Herr Dr. Neumann, die Radiologie gilt als eines der Bereiche, in denen KI besonders weit ist. Warum ist das so?
Das hat viele Gründe. Das erste ist natürlich, Radiologie ist ein Fach, das mit naheliegenden Bildern arbeitet. Bilder sind sehr gut von künstlicher Intelligenz, von den Algorithmen verarbeitbar. Und damit war die Radiologie schon vor vielen, vielen Jahren, ich kann mich an einen Vortrag erinnern, irgendwo 2010 oder 12, hat schon geheißen, die Radiologie wird abgelöst werden durch KI, weil Bilder sehr leicht verarbeitbar sind, weil das sehr gut standardisierbar ist, weil alles digital vorliegt, weil auch bei den Bildern sehr wenig, unter Anführungszeichen, menschlicher Faktor dabei ist, glaubt man. Als Radiologe sehe ich das naturgemäß anders, aber das hat sich einfach so dann schon sehr früh ergeben und damit waren wir auch von der Radiologie-Seite her schon sehr früh gezwungen, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen, um zu sehen, wie können wir das bewerten, was hilft uns was, wo sind die Pitfalls, wo sind die Probleme, die KI auch machen kann.
Jetzt arbeiten Sie mit einem sehr spannenden System, das man in Ihrer Fachsprache CAS1 nennt. Was ist das genau und was macht das in der Praxis oder was machen Sie damit in der Praxis?
Da muss ich vielleicht ein bisschen ausschweifen, wenn ich darf. Die Radiologie besteht nicht nur aus diagnostischen Komponenten, sondern auch aus vielen interventionellen Eingriffen. Also Eingriffe, die unter Bildgebung, unter Bildsteuerung durchgeführt werden. Das geht in der Röntgendurchleuchtung, typischerweise sogenannte Angiografien. Man kennt jetzt vom Herzkatheter, aber auch von, das kann man in jedem anderen Körperbereich auch machen. Im Ultraschall oder zum Beispiel in der CT. CT-gezielt kann man Herde, tumorverdächtige Herde punktieren, damit Proben mitnehmen und man kann aber auch, und da komme ich jetzt in die Richtung von dem System, man kann auch mittels CT-gezielten Punktionen oder beziehungsweise Interventionen Herde durch Hitze oder Kälte zerstören. Das heißt, CT-gezielt legt man in Herde, die in der Niere oder in der Leber oder im Knochen oder in den Weichteilen liegen, Sonden hinein. Die erhitzt man dann oder kühlt sie massiv ab, dass die Herde rundherum zerstört werden. Das einmal als Grundlage. Jetzt haben wir aber das Problem, dass diese Herde nicht immer gut sichtbar sind, dass diese Herde schlecht erreichbar sind, weil die irgendwo weit im Körperinneren liegen und wir damit mit der Freihandpunktion, wenn wir jetzt nur mit der CT und mit der Erfahrung des interventionellen Radiologen beziehungsweise der interventionellen Radiologin da arbeiten, diese Herde oft nicht gescheit erwischen, nicht gescheit identifizieren können und im Endeffekt auch nicht sagen können, waren wir erfolgreich oder nicht. Mit dem System wird das plötzlich massiv leichter. Dieses System basiert auf der Tatsache, dass ich mit einer dreidimensionalen Steuerung Herde im Körperinneren millimetergezielt anstechen oder punktieren kann, millimetergezielt meine Sonden positionieren kann. Auch wenn die Herde in einer sehr schwierigen Position liegen, auch wenn sie sehr schlecht in der CT zu identifizieren sind. Das System hilft mir, die Herde zu segmentieren, bedeutet, das böse Gewebe vom guten Gewebe abzugrenzen. Hilft mir dann, die Nadeltrakte zu legen, bedeutet wiederum, hilft mir, den Winkel oder die Stichtiefe etc. zu definieren, damit ich ganz sicher in das Areal hineinkomme. Und hilft mir dann im Endeffekt auch zu verifizieren, bin ich richtig gelegen und habe ich den ganzen Herd erwischt, ja oder nein. Das ändert plötzlich ganz, ganz viel. Das verkürzt die Eingriffe massiv, das erleichtert die Eingriffe massiv, das erleichtert auch, weil das so gut standardisierbar ist, erleichtert Schulungsthemen. Das heißt, ich kann jüngere Kollegen dazu nehmen, die dann den Eingriff viel schneller lernen, weil das System schon viele Sachen mitdenkt.
Das heißt, das System hat Ihre Arbeit schon wesentlich verändert?
Ja, absolut, ja. Es ist ein Beginn, es ist eine erste Hilfe, es ist ein bisschen so ein Tellerrand, wo wir sehen können, wo das Ganze hingehen könnte. Aber der Tellerrand zeigt uns auch, der Horizont ist noch weit weg. Also dass das System alleine arbeiten könnte, davon sind wir noch weit entfernt. Dennoch ist es für uns eine wahnsinnig große Hilfe. Ja, das stimmt.
Jetzt sagen manche, das beste Diagnostikgerät ist noch immer sozusagen das Gehirn einer erfahrenen Ärztin, eines erfahrenen Arztes. Ich stelle mal die Frage, brauchen wir KI wirklich?
Also es schmeichelt natürlich, wenn man sagt, das ist das beste Diagnosegerät. Wir würden es auch als Radiologinnen und Radiologen natürlich ganz genauso sehen. Es ist, ja, wir brauchen KI. Wir brauchen tatsächlich KI-Unterstützung. Das Schwierige wird sein, die KI so zu verwenden, dass sie Sinn hat, so zu verwenden, dass sie uns was bringt und nicht nur kostet. Wir sehen, dass viele KI-Tools, die wir mittlerweile zur Verfügung haben, jetzt sowohl diagnostisch als auch mittlerweile wie zum Beispiel mit dem CAS1 interventionell, dass uns die sehr viel helfen, aber weit noch davon entfernt sind, uns komplett die Arbeit abzunehmen. Ich komme nochmal auf das Jahr, ich glaube es war 2012 zurück, da hat der Vortragende das schon sehr polemisch gesagt, in 5 Jahren werden wir keine Radiologen mehr brauchen. Wir sind weit, weit, weit davon entfernt. Wir sehen aber in vielen Punkten, dass uns die KI stark unterstützen kann. Dass uns die KI die Diagnosegenauigkeit erhöht, dass die KI Sachen erkennt oder werten kann, die wir nicht gut erkennen können. Und dass die KI in vielen Fällen, also so sind da teilweise One-Trick-Ponys, also teilweise KIs, die sich nur um ein einziges Thema kümmern, aber dort das Level erreichen, das eine kumulierte Expertengruppe erreichen würde. Das klingt sehr gut und ist vor allem auch im Sinne einer weiteren Verbreitung von guter Diagnostik zu sehen. Nicht alle Weltgegenden, nicht alle, auch in Österreich sind viele Gegenden unterversorgt mit Diagnostik, sind europaweit, weltweit ist das noch viel, viel stärker ausgeprägt. Da sehen wir dann schon eine starke Unterstützung, um die Qualität unserer Befundung, die Qualität, das, was wir als Radiologinnen und Radiologen herausbringen, deutlich gesteigert wird.
Gab es bereits Fälle, wo Sie gesagt haben, ohne KI wäre das nicht möglich gewesen? Und umgekehrt gefragt, gab es Situationen, wo Sie sich bewusst gegen die KI entschieden haben?
Also es hat Fälle gegeben, ja, ganz sicher. Jetzt kommen wir wieder auf das interventionelle System zurück. Ganz sicher gab es ja mittlerweile Fälle, die ich ohne das System nicht geschafft hätte oder die wahrscheinlich zeitmäßig und vom Aufwand her massiv eskaliert werden. Also das heißt, wo man einfach viel länger und viel aufwendiger arbeiten hätten müssen und das natürlich auch mit einer potenziellen Nachteiligkeit für den Patienten oder die Patientin zu sehen gewesen wäre. Ja, das gibt es mittlerweile schon, weil einfach dadurch unseren Einflussbereich einfach ausweiten können. Die Indikationen, also die Möglichkeiten, was wir alles tun können, deutlich steigern. Das ist schon sehr, sehr cool mittlerweile. Auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, auf den zweiten Teil Ihrer Frage zurückzukommen, teilweise Nierenhärte zum Beispiel können sehr stark verrutschen. Bedeutet, die Niere liegt sehr weich im Körper drinnen. Vor allem bei manchen Patienten, Patientinnen haben mehr Baufett im Inneren des Körpers. Da liegen die Nieren sehr weich drinnen. Und sobald man die punktiert, verschiebt sich das Nierengewebe total stark und dann ist die KI blind. Dann findet sie nicht mehr den Herd, den wir ursprünglich identifiziert haben. Und dann lege ich die KI zur Seite und mache das dann klassisch händisch. Da geht das, also so weit sind wir dann doch noch nicht.
Wo liegen aktuell noch die klaren Grenzen? Gibt es noch weitere Beispiele?
Es gibt viele, viele Grenzen noch, ja. Ich glaube, die große Problematik, das ist vielleicht ein moralisch-ethisches Thema, wer ist schuld, wenn was nicht stimmt?
Das wäre meine nächste Frage auch sozusagen gewesen, wie man mit Fehleranfälligkeiten umgeht, weil KI kann sich ja auch irren.
Ja, das stimmt. Jeder, der mal ChatGPT oder Gemini oder was immer verwendet hat, weiß, dass KI halluzinieren kann. KI ist immer nur so stark wie die Basis, auf der es trainiert ist. Und das Problem in der Basis, für die radiologischen Indikationen, das Problem an dem Basistraining ist, dass auch für Expertinnen und Experten, die Basis von dem Ganzen setzen, nichts 100% sein kann. Dass manche Diagnosen atypisch sich darstellen, dass manche Diagnosen oder manche Bildgebungen so uneindeutig sind, dass trotz aller Datenbasen, trotz aller Inputs, die da reinkommen, immer noch ein ganz sicherer, kleiner, aber beständiger Prozentsatz an Unsicherheit oder an Falschdiagnosen bleibt. Da sind wir jetzt an dem Punkt, dass wir sagen, wer ist dann schuld, wenn es falsch ist? Ich glaube nicht, dass die Firma XY dann sagen wird, bei 20.000 Befunden sind halt dann 200 falsch. Der Firma ist es vielleicht jetzt monetär wurscht, aber den 200 müssen derzeit einfach noch Radiologinnen und Radiologen gerade stehen. Das ist, glaube ich, da sind wir noch relativ weit weg, weil auch kein legislatives Regelwerk da dem zugrunde liegt. Dass nicht klar ist, wer ist dann verantwortlich, wenn das dann nicht so funktioniert, wie man glaubt. Wenn dann der Eingriff nicht so funktioniert, wie man glaubt. Oder wenn die Diagnose trotzdem, trotz aller KI-Unterstützung nicht stimmt, wer ist dann schuld?
Wie verändert die KI oder verändert die KI auch die Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten in ihrer Disziplin?
Ja, das sehen wir ganz stark. Weil natürlich, ich komme aus einer Zeit, wo man Lungenröntgen en masse angeschaut hat. Mittlerweile gibt es da sehr gute KI-Tools, die jetzt einfach in großer Menge durchklopfen können und besser als jeder Junge. Es wird eine große Herausforderung sein für meine Generation, also sozusagen jetzt die Mentoren, Mentorinnen-Generation, wo wir unser Wissen weitergeben wollen. Was ist das Wissen, das die Jungen heutzutage brauchen? Ja, klar, sollen sie einen Lungenröntgen bewerten können, weil das irgendwie dieser erste Einstieg ist. Das ist so wie, wenn man Skifahren lernt, dass man mal Pflug fahren lernt. Ist das das Lungenröntgen? Vielleicht kann man das so sagen. Oder den Ultraschall. Aber die Geschwindigkeit, mit der sich das Wissen vermehrt, mit der Geschwindigkeit, mit der sich die Diagnosen verbessern, mit der Geschwindigkeit, in der sich das medizinische Fachwissen auch verbreitert, da kommen wir als Menschen wahrscheinlich gar nicht mehr so mit. Ich glaube, man kann sich in seinem Fach dann ganz gut auskennen. Es wird sicher gefragt sein, wie spezialisiert man sich? Was sind die Punkte, wo man sagen muss, das muss jeder trotzdem können, das muss jede Radiologin ganz sicher trotzdem können. Wichtiges Thema. Viel noch zu diskutieren, ganz sicher. Auch international, ganz klar. Es ist so ein breites Feld, dass ich mir dann noch gar keine Prognose abgeben traue. Wir müssen, glaube ich, zügig adaptieren. Jede Führungsperson muss sich da selbst mit seinen Jungen zusammensetzen und schauen, was geht. Weil ich glaube, wenn man wartet, dass Fachgesellschaften Empfehlungen aussprechen, die sind immer zu langsam, weil die sich nicht so schnell entwickeln können wie die KI selbst. Stehen wir vor großen Herausforderungen, ja, dass auch die Jungen, die jetzt nachkommen, wir sehen, interessanterweise, man hat ja geglaubt, auch das habe ich schon gesagt, dass die Radiologie wahrscheinlich ein totes Fach sein könnte. Das sehen wir überhaupt nicht so. Viele Junge interessieren sich dafür, vielleicht auch durch die Idee, dass wir plötzlich andere Tools zur Verfügung haben, vielleicht auch durch die Idee, dass wir mit unserem sehr innovativen Zugang, dass wir proaktiv auf das Thema zugehen, dass wir da vielleicht eine neue Option für die Jungen, für die technikaffinen Jungen entwickeln könnten.
Wenn Sie jetzt nach vorne blicken, wird es irgendwann Eingriffe geben, bei denen die KI tatsächlich die Führung übernehmen wird?
Ich glaube ja, aber es dauert noch. Das, was wir sehen, sind die ersten Schritte. Es ist nicht nur in meinem Fach so, sondern wenn man sich anschaut, zum Beispiel die sogenannten Da Vinci-Operationen, also robotische Operationen, die sind ja mittlerweile sehr weit verbreitet in der Urologie, Gynäkologie, in der Chirurgie, in der HNO etc. Diese robotischen Eingriffe sind genauso wie unsere Systeme der erste Schritt, dass und Anführungszeichen Maschinen das übernehmen. Ja, oder wie Sie richtig gesagt haben, dass die Maschinen vielleicht den Lead übernehmen. Das heißt, die Standardfälle beginnen, aber ich glaube, wir sind noch sehr weit davon entfernt zu sagen, wir werden keine Eingriffe ohne Manpower haben. Es gibt natürlich die Ansätze, brauchen wir gar nicht diskutieren, aber ich sehe noch keinen Zeithorizont, wann das tatsächlich ist. Wenn wir in 5 Jahren weiterreden, wissen wir vielleicht mehr. Aber wir haben auch schon vor ein paar Jahren geglaubt, dass alles viel schneller geht. Man, jetzt ist die KI im breiten Wissen durch ChatGPT etc. angekommen. Jetzt wissen ganz viele Menschen, worum es da geht. Da ist plötzlich wahnsinnig schnell gegangen, aber das ist so ein Breakthrough gewesen. Wir beschäftigen uns schon lange damit und wir haben eigentlich, ich persönlich, wenn ich ehrlich bin, habe immer erwartet, dass wir dann noch viel schneller sein werden in der Entwicklung. Und das war dann noch nicht so. Man sieht zum Beispiel, dass manche KI-Anbieter dann wieder pleite gehen, weil sie weil sie zu teuer sind. Man sieht, die Finanzierung funktioniert nicht. Es ist total schwierig, das finanziell abzubilden. Puh, und Prognosen sind immer schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Ist ein plattes Wort, aber ich glaube, das geht da ganz besonders.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Neumann.
Sehr gerne.
Je stärker künstliche Intelligenz im Alltag präsent ist, desto wichtiger werden auch sozusagen Regeln und die Auseinandersetzung mit ethischen Fragen. Frau Rohrhofer, die Vincent-Gruppe oder beziehungsweise Sie haben auch eine KI-Governance entwickelt. Warum braucht es solche Rahmenbedingungen?
Also es gibt eine ganz klare regulatorische Anforderung. Es gibt den EU AI Act oder zu Deutsch die KI-Verordnung, die seit August 2024 in Kraft ist. und die KI-Governance, die wir in der Vinzenz-Gruppe verfasst haben, übersetzt diese regulatorischen Anforderungen, die da festgehalten sind im EU-AI-Act, in klare organisatorische Leitlinien und Prozesse. Dabei fokussieren wir uns auf vier Säulen. Die erste Säule ist der Mensch, die zweite Säule Daten und Datensicherheit. In der dritten Säule haben wir die Prozesse fokussiert. Wie kommen wir zu verantwortungsvollen Entscheidungen beim Einsatz von KI? Und wie können wir auch KI-Kompetenz, die vierte Säule, aufbauen? Und wir haben auch ein KI-Board implementiert im Rahmen, also das ist entstanden, als wir diese KI-Governance verfasst haben. Und dieses KI-Board bewertet und klassifiziert die KI-Systeme, die in der Vinzenz-Gruppe zum Einsatz kommen.
Welche ethischen Herausforderungen beschäftigen Sie aktuell am meisten?
Ich habe auf die ethischen Herausforderungen keine Antworten, aber ich reflektiere das immer mit meinen Kolleginnen und auch mit meinen Mitarbeiterinnen. Und ich habe da zwei große Themen auch mitgebracht heute. Wie schaffen wir es, diesem hohen Tempo in der KI-Entwicklung gerecht zu werden? Wie schaffen wir es, hier wirklich strategisch wichtige Entscheidungen auch schnell zu treffen, die auch wirklich dann einen Mehrwert für unsere Mitarbeiter bringen und auch für unsere Patientinnen bringen? Das heißt, wir wollen nicht hype-getrieben sein, wir wollen nicht schnell etwas ausprobieren, denn uns ist klar, ein schnell etwas auszuprobieren in diesem sensiblen Kontext. Wir arbeiten mit sensiblen Daten in ganz sensiblen Phasen, Lebensphasen, die der Patient hat, wird nicht möglich sein. Wir müssen mit KI hier so sichere Räume für das Testen und Erproben und für das Lernen schaffen. Das treibt mich zum einen, das sehe ich als große Herausforderung, um auch nicht langsam zu werden dadurch. Und ein zweites Thema, was man auch oft hört in Verbindung mit KI, aber das beschäftigt mich, ist die Verzerrung der Ergebnisse, die eine KI auswerfen kann. Das ist der sogenannte Bias. Und das heißt, also KI lernt aus historischen Daten und oft sind auch diese Daten verzerrt. Und wenn diese Daten bestimmte Gruppen einfach zu wenig eingebunden haben, dann geben sie ein falsches Ergebnis oder ein nicht korrektes Ergebnis aus. Häufig kennt man das, also Frauen sind in vielen klinischen Studien unterrepräsentiert und das kann dazu führen, dass ein KI-System einfach Symptome von Frauen nicht einordnen kann. Auch Menschen mit dunkler Haut sind häufig unterrepräsentiert. Das sind so die zwei klassischen Beispiele. Und deswegen, wenn man dermatologische Anwendungen hat mit KI-Systemen, dann kann es sein, dass sie auf dunkler Haut nicht funktionieren. Und auch ältere Menschen sind häufig in Studien nicht so präsent, wie sie sein sollten. Und das führt dazu, dass zum Beispiel Risikoabschätzungen für ältere Menschen nicht zulässig sind oder die KI behauptet, dass ältere Menschen dieses Risiko nicht haben. Aber einfach hier fehlt die Datengrundlage. Oder auch, wenn man auf vielleicht ärmere Bevölkerungsgruppen schaut, kann es sein, dass die sich auch nicht an Studien beteiligen oder hier auch Daten fehlen. Und dann kann KI zu dem Schluss kommen, dass diese Gruppen von einer Krankheit nicht betroffen sind. Was nicht zulässig ist, diese Aussage. Sie sind einfach in den Daten nicht präsent. Und für mich ist immer das große Learning, die KI reproduziert einfach das, was historisch entstanden ist. Und dann die ethische Frage für mich oder der Aspekt dahinter, wie schaffen wir es, unsere Mitarbeiterinnen, unsere Medizinerinnen so zu schulen, dass ihnen das auffällt, dass das Ergebnis nicht korrekt sein kann. Weil der Mensch tendiert dazu, einer Technologie mehr zu vertrauen als seiner eigenen Intuition.
Das führt mich schon auch zur nächsten Frage, eine sehr zentrale Frage. Wer trägt eigentlich die Verantwortung, wenn die KI eine falsche Empfehlung gibt?
Ja, das war so mit Abstand die schwierigste Frage. Wer trägt die Verantwortung, wenn eine KI eine falsche Empfehlung gibt? Diese Frage kann nicht ganz so pauschal beantwortet werden. Man muss sich das immer im Einzelfall anschauen und genau analysieren, warum der Fehler, diese Fehlentscheidung getroffen wurde. Also ganz wichtig aus meiner Perspektive ist auch, die Endentscheidung trifft nicht das KI-System. Ja. Da muss immer Human in the Loop, der Mensch, ein Mensch beteiligt sein bei einer Entscheidung. Wer trägt nun die Verantwortung? Das kommt immer darauf an, wo der Fehler entstanden ist. Und auch das ist im EU-AI-Act ganz klar geregelt. Und man muss da unterscheiden, sind wir der Hersteller eines KI-Systems oder der Betreiber eines KI-Systems? Aktuell sind wir die Betreiber eines KI-Systems, also die, die ein System anwenden und es nicht hergestellt haben, dieses System. Der Großteil dieser Verantwortung, wenn ein System nicht richtig funktioniert, treffen den Hersteller. Also der muss in seinen Prozessen sicherstellen, dass Fehlentscheidungen frühzeitig erkannt werden oder dass man zumindest rückmelden kann, wenn ein KI-System offenbar nicht funktioniert, so wie es soll. Und wir als Betreiber haben eben Pflicht, auch das rückzumelden. Also wenn wir bemerken, ein System funktioniert nicht zuverlässig, haben wir die Pflicht, das zurückzumelden. Und der Hersteller muss dann sicherstellen, dass das ausgemerzt wird. Und uns ist auch wichtig, dass wir das Thema Verantwortung, ich habe schon erzählt, wir haben ein KI-Board implementiert, das sich jedes KI-System genau anschaut, das zum Einsatz kommen soll in der Vinzenz-Gruppe und dass das auch klassifiziert und rückmeldet, welche Pflichten getroffen werden, um dieses einzusetzen, dieses KI-System. Und da schauen wir immer ganz genau hin und wir stellen eben dann sicher, dass eben nicht eine Maschine diese Entscheidung trifft, sondern dass da immer ein Mensch genau draufschaut und dass diese Verantwortung dann abgefedert werden kann.
Müssen Patienten eigentlich wissen, wenn KI in ihrer Behandlung eingesetzt wird?
Auch das ist im EU-AI-Act ganz klar geregelt, wann Transparenz zu schaffen ist. Das hängt von der Klassifizierung ab. Also wie wurde dieses System eingestuft? Und je nachdem muss auch dann ausgewiesen werden, dass da ein KI-System drinnen war. Stellen Sie sich vor, wir haben einen Voice-Pod oder einen Chat-Pod und ein Patient fragt danach. Alles Mögliche können Sie hier fragen, zum Beispiel, wann sind die nächsten Besuchszeiten oder nach Symptomen fragen. Hier muss der Chatbot am Beginn hinweisen, Achtung, hallo, ich bin ein Chatbot, ich basiere auf KI. Das kennen Sie vielleicht aus Ihrer praktischen Erfahrung. Auch müssen die Patientinnen informiert werden, wenn KI-Systeme bei ihrer Diagnose unterstützt haben. Das stellt man sich aber hochaufwendig vor. Da reichen Zusätze im Aufklärungsbogen auch wie KI-assistierte Unterstützung oder synthetisch generierte Empfehlungen. Also auch da gibt es eine klare Richtlinie der Kommission, wie das einzusetzen ist. Uns ist wichtig, grundsätzlich hat der Patient das Recht zu erfahren, wenn da KI eingesetzt wird. Und uns ist auch diese Transparenz wichtig, denn der Patient soll nachvollziehen können, wie er behandelt wurde und wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist, wer die Daten auch analysiert hat, wer oder was die Daten auch analysiert hat. Sie müssen auch einschätzen können, was war jetzt diese Rolle der KI. Die KI entscheidet nicht, sie macht nur, unter Anführungszeichen, im Optimalfall bessere Entscheidungsgrundlagen.
Gibt es Anwendungen, Frau Rohrhofer, bei denen Sie bewusst sagen, das wollen wir nicht einsetzen?
Hier gibt es keine Pauschalantwort, das wollen wir nicht einsetzen. Hier haben wir einen klaren Prozess in der Vinzenz-Gruppe entwickelt und sind jetzt dabei, den zu etablieren, wo ein interdisziplinäres Team anschaut, was kann das KI-System und wollen und können wir das auch einsetzen. Ganz klar ist, und auch das ist im AI-Act vorgegeben, es gibt verbotene KI und die dürfen wir nicht einsetzen und die werden wir auch nicht einsetzen.
Was ist das sozusagen, diese verbotene KI?
Also insgesamt gibt es im EU-AI-Act 8 verbotene KI-Praktiken und ich werde ein paar jetzt aufgreifen. Also der Einsatz von unterschwellig manipulativen und täuschenden Techniken. Das heißt, wenn eine Person aufgrund der KI-Anwendung nicht mehr selbst entscheiden kann, was für ihn zentral ist. Also wenn seine Entscheidungsfindung durch KI so verzerrt ist, dass er oder sie dann erheblichen Schaden erleidet. Oder das Ausnutzen von Schwachstellen. Also wenn KI-Systeme so designt sind, dass sie alte oder behinderte oder sozioökonomische Verhältnisse so auslegt, dass diese Personengruppen keine selbstbestimmten Entscheidungen mehr treffen können. Und eine dritte Praktik, wo ich noch darauf zu sprechen kommen möchte, ist die biometrische Kategorisierung, die Rückschlüsse auf sensible Merkmale wie der Rasse oder politische Meinung oder sexuelle Orientierung zulassen. Auch das ist nicht zulässig laut EU-AI-Act.
Ja, vielen Dank, Frau Rohrhofer. Zum Abschluss würde ich gerne noch eine Frage an Sie beide richten. Frau Rohrhofer, was wird künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen nicht lösen können? Wo bleibt der Mensch unersetzlich?
Aus meiner Sicht wird die künstliche Intelligenz den Menschen eben nicht ersetzen können. Also immer dort, wo es um Kontakt, menschlichen Kontakt geht, wenn es um Empathie geht, wenn es um emotionale Intelligenz geht, da wird uns die KI nie ersetzen können. Und das ist uns auch wichtig in der Betreuung und Begleitung von unseren Patienten. Also wir möchten mit KI bessere Entscheidungsgrundlagen schaffen, aber wir möchten nicht den Menschen, diesen menschlichen Kontakt, diese Verbindung zu unseren Patientinnen aufgeben. Der ist für uns zentral und der wird auch bleiben.
Herr Dr. Neumann.
Ich hätte immer geglaubt, dass der Mensch unersetzlich bleibt bei diesem empathischen, direkten Kontakt. Bis dann eine Studie mal rausgekommen ist, die, glaube ich, psychologische oder psychiatrische Betreuungen Mensch versus Maschine verglichen hat und wo die Maschine sicher nicht schlechter abgeschnitten hat. Ich glaube aber, ich bin persönlich immer noch davon überzeugt, dass das Menschliche, dass die Kommunikation, die interdisziplinäre Arbeit, die Empathie den Patientinnen und Patienten gegenüber, das vielleicht formal abdecken können durch eine KI, aber dass ich sehe es jeden Tag, dass wenn eine Patientin, ein Patient einem in die Augen schaut mit der Verzweiflung, helfen Sie mir, ich brauche Ihre Hilfe. Und wir dann als Mensch, auch wenn wir nicht gleich was tun können, einfach nur da sind, zuhören, die Sorgen der Patientinnen und Patienten ernst nehmen. Ich glaube, das ist ein Thema, das geht noch, wird noch sehr lange dauern, ob das jemals ersetzbar ist. Ich hoffe nicht, weil das würde mein Weltbild stark in Zweifel ziehen. Aber ich glaube, das könnte die Nische sein, wo wir dann mit Kommunikation, mit Empathie, mit interdisziplinärer Arbeit viel weiterbringen könnten. Das, wo die Maschinen uns noch nicht das Wasser abgraben werden.
Ja, herzlichen Dank, Johanna Rohrhofer von der Vinzenz-Gruppe und Dr. Christian Neumann vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien, für diese sehr spannenden Einblicke in ein Thema, dass die Medizin nachhaltig verändern wird und nachhaltig auch verändert. Alle Infos zu dieser Folge finden Sie wie gewohnt in unseren Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Lebenswerk, dem Podcast der Ordensspitäler Österreichs.